Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin froh, dass wir so Gemeinschaft haben dürfen, über Livestream oder über Zoom. Wir wollen uns heute mit einem Thema befassen aus 1. Petrus 1. Und ihr könnt die Bibelstelle aufschlagen, 1. Petrus 1, Verse 6 bis 9. Ich muss aber leider gestehen, dass ich nicht ganz so weit gekommen bin, dass ich alle Verse heute behandeln werde. Aber wir werden einen wichtigen Teil davon behandeln. Sich freuen, wenn es tatsächlich nichts zum Lachen geht. Die irgendwie gar nichts zum Lachen. Oft hören wir über Versicherungen, die irgendwelche Versicherungsfälle erklären und Leute lachen darüber, weil die, was sie aufgeschrieben haben, wie der Tathergang verlaufen ist, der Unfall verlaufen ist, ist manchmal sehr interessant. Zum Beispiel schreibt einer, ich kollidierte mit einem parkenden Lastwagen, der aus der anderen Richtung kam. Ein Fußgänger hat mich angefahren und geriet unter mein Auto. Der Typ war auf der ganzen Straße. Solche Aussagen hören wir und wir lachen darüber. Aber was passiert, wenn wir selber in so ein Unglück verwickelt sind? Wie reagieren wir dann? Kann ich lächeln, wenn es nichts zu lachen gibt? Kann ich lächeln, wenn es nichts zu lachen gibt? Wie reagierst du, wenn das Leben unfair ist? Wenn du unter Druck bist, wenn du erschöpft bist, wenn das Leben chaotisch ist, wenn du Trauer erlebst, Verwirrung, wahnsinnige Sachen passieren, ein Durcheinander, aufgebracht bist, kompliziert, deprimiert, enttäuscht, ausgebrannt, ermüdet. Wie reagierst du? Wie handelst du in so einer Situation? Wie verhältst du dich anders als der Rest der Welt? Verhältst du dich anders als Nichtchristen? Wenn alle deine Schüler gegen dich sind und deine Freunde gegen dich sind? Wenn Leute dich verlassen haben? Freundin, Freund, wenn dein Ehepartner wütend auf dich ist und du weißt nicht, wie du das handeln sollst, was du da machen sollst, wenn deine Kinder einfach nicht gehorchen, egal wie konsequent und wie richtig du meinst zu sein, wenn das Geld ausgegangen ist, wenn du körperlich am Ende bist, du nicht mehr denken kannst, wie ist dann dein Verhalten? Die Bibel sagt uns immer wieder, dass Christen durch unterschiedliches Verhalten oder durch unterschiedliche Prüfungen in unserem Leben hindurch müssen. Und heute erklärt Petrus, gerade in diesem Abschnitt, in Petrus 1, Verse 6 und folgende, erklärt Petrus, wie anders wir als Christen reagieren sollen. Die Leser des Petrusbriefs erlebten ungerechte Behandlung, Lebensschwierigkeiten, sogar gewisse Verfolgung wegen ihres Glaubens. Denk mal darüber nach. Sie wurden aus ihren Häusern gerissen damals, zu der Zeit, als Petrus davon schrieb, und in ein fremdes Land geschickt, mussten mit Menschen neues Leben anfangen, denen sie misstrauten oder die ihnen misstrauten. Sie mussten Rom verlassen und wurden wahrscheinlich weit weg ans Schwarze Meer geschickt. Petrus schreibt in 1. Petrus die Verse 1 bis 5, sagen wir, Petrus, Apostel Jesu Christi, und schlag das mal auf, dass wir das zusammen lesen, gemeinsam lesen. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontius, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, die auserwählt sind nach den Vorkenntnissen Gottes des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer mehr reichlich zuteil. Er hat es deutlich gemacht, dass sie in der Zerstreuung waren. Und Verse 3 bis 5. Gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu aus den Toten, seinem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbteil, das im Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereit steht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Das ist, wie Petrus hier diesen Brief anspricht. Er fackelt nicht viel herum, er sagt, wer sie sind in Gott, was ihre Stellung ist. Er macht ganz deutlich, dass Gott sie auserwählt hat, dass sie vom Geist verändert worden sind, dass sie in Christus gehorsam sind, dass sie durch sein Blut gereinigt wurden, dass sie wiedergeboren sind und dass sie eine sichere Hoffnung auf die Zukunft mit Gott im Himmel haben. Das war ganz deutlich, das hat er gleich am Anfang gesagt. Und ich glaube, das müssen wir auch heute erinnern, zu dieser Zeit. Wir müssen erinnern, wer wir in Christus sind, warum wir hier sitzen. Und das alles, das auf einem wahren Christen zeugt, ein Christus-ähnliches Verhalten hin. Wir können mit Problemen anders umgehen. So, wie sieht das bei dir aus? Wie sieht das bei dir aus? Auch wenn du gerade zu dieser Zeit während der Epidemie in große Schwierigkeiten bist, wie verhältst du dich? Christen können lächeln, wenn es nichts zu lachen gibt. Denk daran. Christen können lächeln oder sich freuen, wenn es nichts zu lachen gibt. Echte Gläubige sollen an den dunkelsten Tagen hell scheinen. Wir sollen hell scheinen. Die Leute sollen uns sehen und sollen begeistert sein von dem, was wir leben und wie wir leben. Wahre Christen werden während der Prüfung jubeln. Und was sagt Petrus dazu? Lass uns Verse 6 bis 9 lesen, den heutigen Text. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durch Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Petrus fängt hier an und sagt, worin ich frohlocke, das ist die Elberfelder Übersetzung, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid. Oder eine andere Elberfelder Übersetzung sagt Folgendes, darin frohlocket ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit. Wenn der Anfechtung lädt Paulus dich ein, Freude zu finden, bereits, und zwar deshalb, weil wir tief im Herzen wohnt eine Freude, die nicht zu finden und die wir nicht erfinden müssen, sondern die da ist. Er spricht von einer Freude, die bereits da ist. Unsere Freude, von der hier spricht, in Vers 6, darum jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit. Wir jubeln, warum? Weil wir Gott kennen, weil wir wissen, was kommt. Die Freude soll gegenwärtig sein. Die soll bereits zu Hause in unseren Herzen eines Gläubigen sein, bei uns. Es geht nur darum, sie zu finden, sie abzustauben und wieder zu beleben. Wir sind Männer und Frauen, die Freude haben, die jubeln, die lachen können, wenn es nichts zu lachen gibt. Und zwar aus dem Herzen. Echte Gläubige werden im Herzen eine tiefe, bleibende Freude finden. Johannes Kapitel 15, Vers 11 sagt Folgendes, dies habe ich euch zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude völlig werde. Erster Johannes 1, Vers 4 sagt Folgendes, und dies schreibe ich euch, damit eure Freude vollkommen sei. Die Liebe Christi ist in unsere Herzen ausgegossen. Wir müssen sie nur zeigen. Wir müssen sie nur zeigen. Und seine Freude ist in uns. Wir müssen sie nur abstauben und herauslassen. Einer der meisten missverstandenen Konzepte des christlichen Lebens ist, dass wir Freude haben. Dass wir Freude haben. Oft haben Frauen mehr Freude als Männer. Wenigstens sprechen sie mehr darüber. Für viele Männer scheint Freude ein mädchenhaftes Konzept zu sein. Normalerweise geht es ihnen nicht, gehen wir nicht auf einen Mann zu und sagen, freust du dich heute? Jungs sagen etwas einfach anderes. Wir sprechen über andere Dinge oft. Aber biblisches Denken und richtige Theologie, ist das nicht fremd. Richtiges Denken, biblisches Denken und echte biblische Theologie ist Freude nicht fremd. Freude sollte ein Teil unseres Wortschatzes sein und ein Teil unseres täglichen Lebens sein. Freude ist ein wesentlicher Lebensbereich Jesu. Ich weiß noch, dass wir zu Hause in der Erziehung immer davon gesprochen haben, dass die Kinder sich freuen sollen und dankbar sein sollen und diese Freude ausdrücken sollen. Natürlich mussten wir das als Eltern genauso tun. Und das ist nicht etwas, ob wir uns danach fühlen, sondern es ist, weil wir es etwas wissen und eine tiefe innere Wahrheit in uns ist. Tatsächlich ist der fehlende Freude ein ernsthaftes Thema und eine Frage der Erlösung. Die Freude ist ein Teil unseres christlichen Erfahrungs, ein Teil unserer Gemeinschaft mit Gott und anderen Christen, ein Teil unseres täglichen Lebens. Petrus zeigt uns diesen Abschnitt 4 Hauptgründe für die Freude inmitten der Schwierigkeiten. 4 Gründe, warum wir uns freuen können, wenn es nicht zum Lachen gibt. Warum wir uns freuen können, wenn es nicht zum Lachen gibt. Der griechische Text hebt hier 4 Punkte hervor, weil der zweite Punkt viel darüber erklärt, wie wir unsere Versuche und Prüfungen betrachten sollten. Wir werden sehen, wie weit wir kommen, wenn wir uns diesen Text zumuten. Und ich habe euch schon gesagt, dass ich leider nicht so weit gekommen bin, wie ich mir erhofft habe, weil da so viel drin steckt. Und ich fand es so wichtig, dass wir uns ganz konkrete Gedanken darüber machen und das auf unser eigenes Leben anwenden. Wie können wir als Christen an den dunkelsten Tagen hell leuchten? Ein aktuelles Thema für uns ist natürlich, wie wir uns verhalten in dieser Zeit wie dieser, wo wir eingeschlossen sind zum Teil oder begrenzt sind im sozialen Umgang mit anderen Menschen. Wie können wir uns freuen? Warum wir uns freuen können, ist, weil unsere Zukunft von Gott garantiert ist. Weil unsere Zukunft von Gott garantiert ist. Wir lesen, darin werdet ihr euch jubelnd freuen. Ihr werdet euch freuen. Ihr freut euch jetzt schon darüber. Jedes Wort in der Originalmanuskript ist von Gott eingehaucht. Und Petrus beginnt damit darin. Die meisten Kommentatoren glauben, dass es sich auf den gesamten Abschnitt von Vers 3 bis 5 bezieht, daran auf die Zukunft garantierte Hoffnung. Darin, in Zukunft im Himmel, den Gott selbst garantiert. Darin, der himmlische Segen, der uns von Gott vorbehalten ist. Dieses umfassende Paket wird dich in Schwierigkeiten Zeiten glücklich machen oder beziehungsweise uns Freude geben, wenn wir daran festhalten. Uns ist garantiert, wir wissen, wo wir hingehen. Wir wissen, wie wir gesichert sind in der Hoffnung, die wir haben auf Jesus Christus hin. Lass uns mal versuchen, ob wir Petrus Logik folgen können. Inmitten der lebensbedrohlichen Lage, in der sie sich befanden, wurden die Gläubigen von Petrus ermutigt, sich jubelnd zu freuen. Macht keinen Sinn. Wieso sollten wir jubelnd freuen? Und sie und wir können fröhlich sein, weil wir verstehen, dass Prüfungen Gottes Werkzeuge sind, um uns so wie Christus zu gestalten. Hier kommt der Punkt. Warum sollen wir uns jubelnd freuen? Wenn es nötig ist, sagt er hier, in mancherlei Versuchung geratet oder betrübt worden seid. Er macht etwas positiv aus etwas sehr Schwierigen. Und wir Christen sollten, wie Christus zu werden, erlaubt er uns alles zu ertragen bis zum Ende, dem wir treu sein sollen. Und das Ende ist für uns himmlische Freude für immer. Und deshalb können wir uns jetzt freuen, weil die himmlische Freude uns schon vorhergesagt worden ist und weil wir uns darauf konzentrieren. beziehungsweise blicken können. Weil Gott wirkt in und durch uns und wird uns den ganzen Weg nach Hause begleiten, bis zum Genuss der himmlischen Freude. Lass mich das mal illustrieren. Wir gehen auf eine lange Autofahrt. Ich bin, wo ich jung war, jedes Jahr nach Finnland gefahren. Meistens war das meine Mutter, die hat den Wagen vollgepackt mit Sachen, Essen, alles vollgepackt. Und am Ende hat sie uns irgendwie da noch zwischengepackt. Und dann ging die stundenlange Fahrt los. Wir waren eingeengt zwischen Kisten und alles, was wir mitnehmen wollten, in einen kleinen Wagen. Und so fuhren wir Richtung Finnland. Und die Fragen waren natürlich, wie lange dauert das noch? Ich kann nicht mehr sitzen. Ich brauche was zu essen. Ich brauche was zu trinken. Wie lange muss das noch so weitergehen? Aber wir waren sofort ruhig, als meine Mutter gesagt hat, denk dran, heute Abend sind wir auf dem Schiff, morgen früh sind wir in Finnland. Und da haben wir immer darauf geguckt, auf die Zukunft, wie es sein wird. Wir haben uns schon gefreut darauf, in Finnland zu sein. Deshalb waren die momentanen Schwierigkeiten im Auto einfach daneben. Das war unwichtig. Nun hat das, wo wir von jetzt gerade sprechen, natürlich übersteht, ist das Verhältnis viel ganz anders. Aber der Punkt ist, manchmal müssen wir viel ertragen, um das Ende mit Freuden erleben zu dürfen. Jede Mutter, die ich kenne, sagt, die Geburt des Babys überschattet die Schmerzen der Wehen. So ist es, wenn man in den Himmel reist. Die Reise wird rau sein. Aber das Ziel wird die Reise völlig überschatten. Das Ziel wird unsere Reise völlig überschatten in den Himmel. Inmitten der schwierigen Reisezeiten können wir hier Freude haben. Denn an unserem Ziel ist unaussprechliche Freude und das für immer. Als Ergebnis der Garantie des Himmels und unseres Herrn, der dort ist, sagt Petrus, als Tatsache werdet ihr alle immer froh sein. Als Christ und als Gemeinde werden wir alle ständig Freude haben. Und deshalb, wenn wir zusammenkommen und auch so zusammenkommen, wir können uns freuen. Wir haben einen Grund, uns zu freuen. Und lass mal all das, was wir jetzt gerade erleben, zur Seite. Denn das ist, und das werden wir gleich sehen, steht überhaupt nicht im Verhältnis mit dem, was wir erlangen werden. Also ich möchte, dass ihr in eure Herzen schaut und die Freude findet und sie abstaubt. Dann, wenn ihr Christus kennt, ist diese Freude da. Wenn ihr ihn wirklich kennt, dann wird diese Freude da sein. Wenn du Christus nicht kennst, dann kannst du auch keine wahre Freude haben. Du kennst nur gelegentliches Glücksgefühl. Dein Leben ist wie ein Vergnügungspark. Du musst immer wieder eine besondere Fahrt machen, damit du ein Nervenkitzeln bekommst. Aber ein wahrer Christ braucht keine besondere Fahrt, denn unsere Freude ist jetzt schon da und wird kommen in Ewigkeit. Petrus macht in den Versen 1 bis 5 deutlich, dass Gott sie auserwählt hat und garantiert ihre Zukunft im Himmel. Es war nicht deinetwegen und es ist immer noch nicht deinetwegen. Und in der Zukunft, egal was passiert, hängt es nicht von dir ab, ob Gott dich erwählt hat. In Christus hat er dir die Hoffnung auf den Himmel gegeben. Also egal was passiert, du kannst dir diese Freude haben. Du kannst dich freuen. Hab Freude. Auch wenn damals die Christen aus Rom rausgerissen worden sind, in ein neues Land geschickt worden sind, in der Zerstreuung lebten. Sie durften sich freuen, weil es war mehr als ein neues Land oder einen neuen Ort zu bekommen. Ja, das Wort große Freude hier oder jubelnde Freude ist hier ein Zustand intensiver Freude und Glück. Ich möchte noch ein bisschen mehr darauf eingehen, weil ich möchte verstehen, weil das mehrmals vorkommt in diesem kurzen Text. Und die Bibel schreibt immer wieder davon, wir sollen uns freuen. Es ist sogar ein Gebot in Thessalonicher, freut euch alle Zeit. Es ist ein Zustand intensiver Freude und Glück. Wir sprechen nicht nur über Glück als Christen, der oft in verbalen Äußerungen der Rettung und körperlichen Bewegungen und so weiter vorkommt, sondern hier sagt er wirklich, das ist so eine Freude, die eigentlich könnten wir innerlich springen, hüpfen, tanzen. Große Freude ist etwas, wo wir jubeln. Aber zum Beispiel jubeln, so wie in einem Fußballspiel, was wir uns angucken. Am Ende wird in der letzten Sekunde schließt noch einer dieses super Tor und das ganze Spiel verändert sich und alle schreien auf und jubeln. Aber das sollte unser Zustand sein, den wir immer haben, über das, wenn wir daran denken, was uns gegeben ist in Jesus Christus. Oder zum Beispiel, wenn wir ein großes Projekt auf der Arbeit anfangen und das endlich zu Ende bringen mit Erfolg, dann gibt es was zum Jubeln. Es gibt immer wieder solche Dinge. Aber was, hört mal dazu, was Lukas in Lukas 1, Vers 44 schreibt, was wie Jubeln sich ausdrückt, als Elisabeth den Gruß Maria hörte. Denn siehe, so wie der Klang seines Grußes in meinen Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freuden in meinen Leib. Wow! Johannes der Täufer sprang vor Freude, er trat ihr in die Rippen. Ich weiß nicht, wie das als Mutterleib geschieht, aber es steht in der Heiligen Schrift, deshalb ist es wahr. Das Embryo ist glücklich und froh. Jeder von uns oder jeder von euch jubelt über die Menge der Dinge, die Gott uns offenbart hat und die Gott uns ja, mehr oder weniger schon vorhergesagt hat. Wir freuen uns über den großen Moment und auch den Bestand der Prüfung, eine lange ersehnter Abschluss der Freude, die wir haben werden. Also hier sagt Petrus in diesem Text, also wegen der Gewissheit des Himmels, der auf uns wartet, kannst du vor Freude hüpfen, dich freuen, dich sehr freuen und Gott zujubeln. Freust du dich über diese Tatsache, dass du in den Himmel kommst? Freust du dich darüber? Ich frage euch direkt, freut ihr euch darüber? Freust du dich über deine Errettung? In Apostelgeschichte 16 steht Folgendes, bei dem Kerkermeister aus Philippi wird der gleiche Begriff benutzt für diese Freude. Und er führte sie in sein Haus, er führte sie in sein Haus, nachdem er gerettet worden war, nachdem er positiv reagiert habe auf das Evangelium, setzte ihnen das Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Es gibt keine Langeweile bei Christen. Es gibt auch keine Langeweile Christen. Langeweile ist Sünde und kein wahrer Christ ist langweilig. Wenn du keine Freude hast, dein Leben hast und keine Freude hast, auch keine Freude an deinem Leben hast, weil du in den Himmel kommst, für immer und absolut vollkommen Lob genießt, lernen, wachsen, Gemeinschaft haben, keine Sünde, keine Tränen, keine Entmutigung, keine schlechten Tage, keine Enttäuschung, keine Beleidigung, keine Verletzung, keine Sünde, dann hast du ein Problem, wenn du da nicht drüber für dich freust. Wir sollen Freude haben darüber. In den Wörterbüchern können wir Folgendes sehen. Große Freude bedeutet, einen Zustand großer Fröhlichkeit und Dankbarkeit zu erleben, der oft mit verbalen Ausdrücken und angemessenen Körperbewegungen verbunden ist. Wow, ihr dürft euch freuen. Ich weiß, dass die Kinder sich freuen, wenn der Geburtstag ist, wenn Weihnachten ist, wenn die in den Raum reinkommen, wo die Geschenke liegen. Dann freuen sie sich. Gestern haben wir das erlebt. Wir haben die letzten 2 Tage verschiedene Geburtstage über Internet gefeiert, beziehungsweise über Zoom gefeiert. Die Kinder haben sich total gefreut und die haben getanzt. Erinnerst du dich, als du Christ wurdest? Wie war das, als wir Christ wurden? War so lala. Gehen. Ich komme in den Himmel. Alles Paletti. Naja. Nein, das haben wir nicht gedacht. Ich habe das anders erlebt. Ich wollte, was ich erlebt habe mit Jesus Christus, wo ich zum Glauben gekommen bin, jedem erzählen. Die Leute haben ein bisschen komisch reagiert, weil sie dachten, das ist wieder so eine verrückte Idee, die Christian hatte. Das geht irgendwann vorbei. Aber es ist nie vorbeigegangen. Es ist immer noch anwährend. Die Perspektive hat sich total geändert. Ich blicke in die Zukunft, in das Vertrauen, vertraue auf Gott, im Glauben, auf die Schrift. Ich weiß, was in der Schrift steht. Ich lese sie, ich liebe sie. Wenn ich zweifle, dann nur, weil mein Blick von Gott auf sein Wort weil ich das weggenommen habe und auf die Welt geschaut habe und die Antworten der Welt geachtet habe. Auch in dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, wie viele von uns hören sich die ganze Zeit an, was passiert, konstant. Aber wie viel vertrauen wir Gott, dass er uns beschützt? Nicht, dass wir nicht hygienisch sind, dass wir nicht Abstand wahren und respektvoll damit umgehen, dass wir auch da ein Vertrauen auf gewisse bekannte wissenschaftliche Erkenntnisse sind. Aber wir müssen an erster Stelle immer noch auf Gott vertrauen. Was ist also Freude? Wovon sprechen wir hier? Christliche Freude ist eine Emotion, also es ist mit Gefühlen verbunden. Es ist ein festes Vertrauen, dass Gott die absolute Kontrolle hat und unser Bestes im Sinn hat und wir in Ewigkeit in Ehre und Herrlichkeit leben werden. Leute, Gemeinde, das ist, wo wir uns drauf richten sollen. Kennst du diese Art von Freude? Irgendwas stimmt manchmal nicht mit Leuten, die sich nicht freuen können, auch als Christen. Wenn da keine Emotionen sind, wenn das ist mir fast gleichgültig. Ihr Wissen, sie wissen alles, sie können alles sagen. Aber da ist keine Emotion, da ist keine Freude wirklich in ihrem Leben. Man denkt, dass das ganze Leben nur schwierig ist. Aber das ist nicht, wie die Bibel das ausdrückt. Die Bibel hat wirklich eine Perspektive, dass wir fröhlich sein können, ungeachtet der Herausforderungen, die wir haben. Okay, wie sollen wir uns das vorstellen? Was für eine Freude, wie sollen wir uns vielleicht ein bisschen klarer machen? Als ich mit Cheryl verlobt war, konnte ich kaum abwarten, verheiratet zu sein. Dass wir endlich zusammen sein durften, nicht getrennt über tausende von Kilometern. Wir konnten endlich zusammen leben in einer kleinen Wohnung in Palms. Auch wenn wir kaum Möbel hatten und auf einer aufgeblasenen Matratze schlafen mussten, aber das war alles total egal. Denn ich freute mich, bei ihr zu sein und zusammen zu sein. Petrus sagt, ihre zukünftige Hochzeit mit Christus steht kurz bevor, also unsere kurze Hoffnung steht kurz bevor. Und in diesen Tagen sollen uns heute wir darüber freuen. Wir sollen uns darüber freuen, weil wir diese Perspektive haben, es wird alles besser werden. Diejenigen, denen Petrus schreibt, leiden unter einigen von ihnen, leiden auch heute, auch bei uns jetzt. Aber unser Jubel basiert nicht auf den Umständen, sondern beruht sich auf unsere sichere Errettung als Gott des auserwählten Kinder, die wir in den ersten fünf Versen gelesen haben. Diese innere Freude ist so stark, dass Jesus sagt, selbst wenn wir wegen unseres Glaubens verfolgt werden, können wir uns freuen. Matthäus 5, Vers 12 sagt, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ihr kennt wahrscheinlich das Sprichwort, ein Problem kommt niemals alleine. Auch wenn das nicht absolut wahr ist, wissen wir, was damit gemeint ist. Es gibt immer mehr Probleme, als die wir zurzeit haben. Und es wird immer mehr auf uns zukommen. In den letzten Tagen habe ich mich sehr viel befasst. Ich bin in Kontakt mit allen unseren europäischen Missionaren. Und einige von denen müssen mit sehr viel Schwierigkeiten umgehen. Und wenn man darüber spricht, dann kann man nur sagen, ich bete für dich. Wir können wirklich nicht viel machen, aber eins können wir machen. Wir können uns alle beide immer wieder erinnern an das, was wir in Jesus Christus haben. Aber selbst inmitten der schwierigsten Prüfung und Covid-19 ist eine schwere Prüfung, kannst du Freude haben. Du kannst Freude haben. Du kannst das Licht hinter dem Tunnel sehen. Freu dich, weil Prüfungen ein mächtiges Werkzeug in deinem Leben sind. Weil Prüfung, der zweite Punkt, weil Prüfung ein mächtiges Werkzeug in deinem Leben sind. Also die Anfechtung, von denen er hier spricht, können und werden oder Versuchung werden ein mächtiges Werkzeug in deinem Leben sein. Weißt du noch, was Jakobus dazu geschrieben hat? Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Jakobus ruft auch in dieser Prüfung zur Freude auf. Er sagt uns, dass es verschiedene Prüfungen geben wird, dass aber alle Prüfungen einen Zweck erfüllen und Zweck erfüllt haben, nämlich euer Glauben zu prüfen und Ausdauer zu erzeugen, damit ihr mehr wie Christus werdet. Lasst uns absolut Gottes Wort vertrauen in jeden Bereich unseres Lebens und völlig abhängig sein davon. Gott arbeitet seine souveränen Absichten durch deine Anfechtung aus. Wir können uns darüber freuen, denn Prüfungen sind wichtige Werkzeuge, die unser Leben und uns verändern werden. Er sagt hier, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig sein werden in mancherlei Anfechtung. Die ihr jetzt zur Zeit eine kurze Zeit, wenn es sein muss, und es muss sein, nebenbei gesagt, das Sein muss sein. Okay? Wir werden jubeln, weil während der Anfechtung, weil die vorübergehend sind, diese Anfechtungen sind nur kurz, wirklich kurz, eine kurze Zeit. Auch wenn es für eine kleine Weile ist, also kurze Zeit, kleine Weile, wissen wir warum. Also ich liebe die Beschreibung eine kurze Weile, denn mit dem Satz sagt Petrus, beschreibt unser gesamtes Leben auf Erden eine kurze Zeit. Eine kurze Zeit. Steht auf unserem Grabstein vielleicht 1980 bis 2030. Aber was sollte eigentlich stehen? Eine kurze Zeit. Eine kurze Zeit. Nicht 1961 bis 2000, weiß ich. Eine kleine Zeit. Mein und dein gesamtes Leben auf der Erde ist nur für eine kurze Zeit. Nur ein Hauch. Wie eine Pflanze, die morgens blüht und abends verwelkt ist. Wir sollen diesen Ausdruck mehr im täglichen Gespräch verwenden. Wie lange werden meine Kinder mir noch ungehorsam sein? Für eine kleine Weile. Meine Arbeit ist sehr schwer, aber nur für eine kurze Zeit. Die Wirtschaft macht mich fertig. Ja, aber nur für eine kurze Zeit. Unser Pastor predigt zu lange, aber nur für eine kurze Zeit. Meine Ehe ist so schwierig, aber nur für eine kurze Zeit. Covid-19 macht mir zu schaffen, aber nur für eine kurze Zeit. Jakobus 4,14 sagt, es ist doch nur ein Dunst, der da eine kleine Zeit sichtbar ist, dann aber verschwindet er. Auf diese Weise müssen wir unser Leben sehen. So sieht unser Leben aus. Du bist ein Dunst, der für eine kurze Zeit erscheint und dann wird er verschwinden. Das Wort kleine Weile oder kurze Zeit ist auch eine Bezeichnung, die benutzt worden ist, interessanterweise, in der Speisung der 4000, indem sie 7 Brote und ein wenig kleine Fische, wird beschrieben, weitergeben. Petrus' Leser verstanden also, dass Last, schwierige Umstände, mögliche Verfolgung stattfanden, aber mit dem Satz, erinnerte er sie daran, dass es nur vorübergehend ist. Er machte ihnen deutlich, müsst ihr euch vorstellen, Leute, die wirklich litten, und wir leiden auch, zu einem gewissen Maße. Er sagt, hey, das ist nur für eine kurze Zeit und ich musste da auch dran erinnert werden. Manchmal, wir können stöhnen, aber warum stöhnen wir? Ja, es ist schwierig, es tut weh. Aber es ist nur eine kurze Zeit. Im Vergleich 90 Jahre auf der Erde in Anfechtung sein, vergleich das mal mit der Ewigkeit im himmlischen absoluter Perfektion zu sein. Es ist eine kleine Weile im Vergleich zum Himmel und der ewigen Freude. Als zweites können wir sagen, jubeln, weil die Prüfung notwendig ist. Wir können jubeln, wir können uns freuen, weil die Prüfung notwendig ist. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine Zeit, wenn es sein muss. Und wie gesagt, ich habe schon erwähnt, das griechische Wort, das hier gesagt wird, ist, es muss sein. Bedeutet, wenn es sein muss, es bedeutet nicht vielleicht, sondern bestimmt. Die Prüfung ist notwendig. Sie wird kommen, damit unser Glaube sich bewähren kann. Allerdings sich in Anfechtung, in Art und Stärke verschieden und in seiner zeitlichen unterschiedlich, ebenso, dass jeder durchwachsen, jeder von uns muss diese Zeit durchwachsen. Und Gott benutzt das, damit wir zur Reife in Christus gelangen. Also, die Leser sind in verschiedenen Prozessen der Bedrängnis geraten. Jede Person, jede Familie, jede Gemeinde, jeder auf seine Weise, zu seiner Zeit und jeder zu seiner Zeit und Dauer. Genauso, dass Jesus sein Ziel erreicht zur Bewährung des Glaubens, zum Lob und Herrlichkeit, Ehre und Herrlichkeit. Also die Dinge, die geschehen, die Anfechtungen, die wir haben, sind bemessen durch Gott, damit wir wachsen. Damit wir wachsen und zu dem gelangen, wo wir hinkommen müssen, zur vollkommenen Reife gelangen. Das ist wichtig. Man kann das auch so sehen. Jeder hat seine eigene Geschichte. Jeder hat sein eigenes Leben. Ich weiß nicht, warum bestimmte Menschen mehr als andere leiden. Und ich weiß auch nicht, warum bestimmte Menschen weniger oder mehr als ich leiden. Aber ich weiß, dass jeder seine eigene Geschichte hat und dass Christus derjenige ist, der jeden Lebenslauf schreibt. Jeden Lebenslauf schreibt. Auch wenn das notwendig ist, bedeutet das, Gott unsere Anfechtung unter Kontrolle hat. Das bedeutet, wir haben diese Anfechtung, aber Gott weiß genau, was passiert. Sie treffen nur, wenn sie notwendig sind. Sie kommen nur dann, wenn Gott Prüfungen zulässt oder Prüfungen verursacht. Und wenn Gott seine Kinder erlaubt, durch den Ofen zu gehen, erhält die Uhr im Auge und er hält seine Hand auf den Thermostat. Also wenn du Hitze erlebst, Gott weiß wie lange und Gott hat den Thermostat unter absoluter Kontrolle. Selbst bei Versuchung ist Gott sehr klar, wenn er sagt, in 1. Korinther 10, Vers 13, einer meiner Lieblingsstellen wirklich, die wir oft in Seelsorge benutzen, sagt er folgendes, Paulus, es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Nichts geschieht, was außerhalb der Kontrolle Gottes ist. Alle diese Prüfungen, sogar Leid, sogar Versuchung, Ungerechtigkeit und Tod, alles ist unter Gottes Kontrolle. Was sagt Petrus über den Tod Christi am Kreuz? Nur damit wir den Blick nicht von Jesus Christus wieder wegnehmen. Lass uns mal lesen, was er sagt. Apostelgeschichte 2,23. Dieser nach Gottes festgesetzten Ratschluss, also Apostelgeschichte 2,23, diesen Jesus, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorhersehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Gott hat das grauenvolle Kreuz oder den grauenvollen Tod am Kreuz von Christi vorherbestimmt. Doch die Menschen haben Jesu ans Kreuz genagelt und ihn getötet. Gott hat die Kontrolle über diese, seine Freude und die Prüfung seines, sein Teil und sein Plan hat er alles gehabt. Er wusste das. Deshalb können wir uns freuen, wenn es wirklich nicht zu freuen gibt oder wenn es nicht zum Lachen gibt. Wir können uns immer wieder freuen. Wir können auch, hier sagen wir, wir können auch jubeln, uns freuen über Anfechtungen, auch wenn sie schmerzhaft sind. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtung. Das Wort Anfechtung bedeutet eigentlich traurig zu machen, über betrübt oder schmerzhafte Probleme zu haben. So, was hältst du davon, wenn du das hörst? Wir sollen uns überaus freuen, sodass wir hüpfen und tanzen und fröhlich sind, auch wenn wir traurig, betrübt und gequält sind. Macht doch keinen Sinn. Wie funktioniert das? Das ist gut, das tut weh. Gott erwartet nicht, dass wir so tun, als ob, oder dass wir ein falsches Gesicht aufsetzen, wenn das Leben einen den Mut weggenommen hat. Es gibt keinen Platz für alberne Freude, wenn jemand durch Covid-19 stirbt, ein Kind zu Tode kommt oder wenn ein geliebter Bruder oder eine geliebte Schwester schmerzhafte körperliche Krankheiten hat. Da können wir nicht drüber lachen, sowas. Doch Gott hat uns Freude und ein großes Bewusstsein für die Vergänglichkeit unserer Anfechtung gegeben. Und er hat uns ein Bewusstsein gegeben, dass diese Dinge nur eine kurze Zeit sein werden. Die Leser, also das Petrusbrief, befinden sich möglicherweise in einer schlechten Lage. Das haben wir schon gesehen, sie sind in der Zerstreuung. Ihre Familien sind in Feindesgebiet wahrscheinlich. Sie werden wahrscheinlich gequält. Sie haben wahrscheinlich schlechte Einkommen. Sie sind wahrscheinlich verzweifelt und am Ende. Aber sie können sich freuen, weil sie von Gott auserwählt sind. Verse 1 und 2. In Petrus 1. Und der Geist wird diese Not nutzen, um sie wie Christus zu machen. Er wird sie und uns wie Christus machen, denn sie gehorchen können. Und wenn sie versagen, wenn wir auch versagen in so einer Situation, wo wir in Anfechtung geraten, was können wir tun? Wir wissen eins, dass das Blut Jesu Christi uns gereinigt hat von jeder Sünde. Wir wurden lebendig gemacht. Und uns steht eine Hoffnung bevor, die zukünftige Auferstehung im Himmel. Alle werden bewahrt durch die Kraft Gottes, was es auch nochmal deutlich macht in den ersten Versen. Wir werden nicht bewahrt durch unsere Kraft, was in uns ist, sondern durch die Kraft Gottes. Er ist derjenige, der uns Kraft gibt, die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die ihr bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Daran halten wir fest. Wie gelangen wir also zur Freude bei solchen Schmerzen? Wir müssen unsere Augen auf Jesus richten und ihm im Blick behalten, Leute. Darauf müssen wir achten. Schlag mal Hebräer 12, Vers 2 auf. Ich habe das schon beim Hauskreis, glaube ich, erwähnt, aber das ist sehr wichtig, dass wir diesen Vers, der ist sehr wichtig. Thomas hat vorhin aus Hebräer 11 gelesen, die Glaubenshelden, wie sie sich verhalten haben, beziehungsweise worauf sie geachtet haben. Und hier ist das Resultat mehr oder weniger aus all dem, was vor dem geschrieben worden im Hebräerbrief. Und das nächste Kapitel, Kapitel 12, Vers 1 und 2, ist dieses Kapitel. Wie bestehen wir im Glauben? Wie können wir im Glauben bestehen in dieser Zeit, in der wir uns befinden? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und er sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Unsere Freude innerhalb der Anfechtung kommt immer inmitten des Verständnisses, dass Jesus, dass wir auf Jesus schauen, der den größten Schmerz und die größten Anfechtungen durchlebt hat und das Ende seiner erreicht hat, der Freude, in der er steht. Unsere Freude ist in Jesus Christus. In Jesus Christus. Und das ist etwas, was die Jünger immer wieder gesagt haben und die Apostel immer wieder deutlich gemacht haben, wo sie ihre Kraft herbekommen. Ein weiterer wichtiger Text finden wir, was Paulus sagt zu so einer Situation. Schlagt mal 2. Korinther Vers 6 auf. Vers 6 und die folgenden. Da macht Paulus deutlich, was er erlebt hat. Wie er in Situationen der Anfechtung, welche Perspektive er behalten hat. Sondern in allem empfehlen wir uns als Gottesdiener, sagt er im Kapitel 6, 2. Korinther Kapitel 6, Vers 4. Sondern in allem empfehlen wir uns als Gottesdiener. In vielem Ausharren, in Bedrängnis, in Nöten, Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen oder in Gefängnis, in Tumult, in Mühe, in Wachen, in Fasten, in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im Heiligen Geist, im ungeheuchelten Liebe, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, zur Rechten, zur Linken, durch Ehre, durch Unehre, durch böse und gute Nachrede, als Verführte und Wahrhaftige, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben als Gezüchtigte und doch nicht Getötete, als Traurige, aber alle Zeit uns freuend, als Arme, aber viele reich machend, als Nichthabende und doch alles Besitzende. Wow! Das ist die Einstellung, die wir heute haben müssen. Das ist das, was wir brauchen. Paulus war traurig, aber er freute sich. Wie sieht das mit uns aus? Wie sieht das mit uns aus? Christen sind immer ein fröhliches Volk und zeigen Gottes Freude. Tust du das? Bist du ein fröhlicher Christ? Freust du dich über das, was du in Gott hast? Sogar in unseren dunkelsten Tagen sollen wir hell strahlen, wie ich gesagt habe. Sogar wenn unser Herz zerbricht, gibt es Hoffnung und eine innere Freude, die in jedem echten Christ brennt. Mit anderen Worten, zieh den Korken heraus und lass deine Freude raus. Lass deine Freude raus. Der Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude, mit Frieden und im Glauben, dass ihr überströmt in Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wow. Bist du vom Geist kontrolliert? Habakkuk 3, Vers 18, ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über die Gott meines Heils. Das sind Ausdrücke der Männer Gottes. Philipper 4, Vers 4, freut euch mit im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Christen sind fröhliche Menschen, zeig deine Freude. Die Frage ist, bist du ein Christ? Wenn du keine Freude hast, dann hast du ein ernstliches geistliches Problem. Dann ist die Frage, ob die Frucht des Geistes in dir wohnt. Hast du die Frucht des Geistes? Und wenn sie nicht in dir wohnt, dann frage ich mich, lebst du nach dem Fleisch? Denn unsere Freude ist uns bereitet in Christus und sein Heil. In Christus und sein Heil. Viele, viele Bibelverse machen das super deutlich. Aus dem Alten Testament, Jesaja 61, Vers 10 sagt, ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Egal, was du durchmacht hast oder durchmachen wirst, kannst du dich in dem Herrn freuen. Durch den Opfertod am Kreuz hat Gott dich mit einem Gewand der Erlösung bekleidet. Er hat deine Sünde auf sich genommen und dich in einem Gewand seiner vollkommenen Gerechtigkeit gehüllt, damit du jetzt für immer im Himmel vor einem heiligen Gott stehen kannst. Du kannst für ihn oder in ihm dich freuen. Du weißt, dass du mit eins mit Gott bist. Du kannst dich jetzt schon darüber freuen. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir vom ganzen Herzen danken für deine große Güte, deine Gnade. Wir danken dir, dass du dich offenbart hast in deinem Wort und dass du Männer wie Petrus immer wieder darauf hingewiesen hast oder gezeigt hast, auch durch sein eigenes und dein Leben, wie wichtig es ist, absolutes Vertrauen zu haben auf sein Wort und mit dem Blick auf dich durchs Leben zu wandeln, auch in einer Zeit, in der wir jetzt leben, dass wir unseren Blick nicht von dir wegnehmen und unser Vertrauen und unsere Freude in dir ist, Herr. Amen.